Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ja die Stimme Ottensens. Er ist Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, sitzt dort im Stadtentwicklungsausschuss, war lange Zeit Distriktvorsitzender in Ottensen und ist heute SPD-Vize. Bei mir ist Mithat Çapar. Herr Çapar, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, vielen lieben Dank, danke sehr.
Ja, wenn Sie unseren Podcast kennen, wissen Sie, am Anfang machen wir als Aufgalopp die 5 Fragen. Und ja, ich bin gespannt, Sie sind ja gebürtige Ottenser, glaube ich. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt?
Ja, also ich würde sagen, selbstverständlich Hamburg ist meine Lieblingsstadt. Nur wenn ich mich mit vielen unterhalte und mit Bergedorfern mich unterhalte oder mit Menschen aus Harburg unterhalte, sagen die ja immer, wir fahren in die Stadt. Und wenn man das so ein bisschen noch weiter runterbricht, würde ich sagen, meine zweitliebste Stadt ist Altona. Also ich sehe schon Altona auch als eine Stadt.
Was hier auch lange war, unabhängig bis 1937.
Richtig, so war das tatsächlich. Wir hatten auch einen regierenden Bürgermeister dort gehabt mit Max Brauer und auch sehr bedeutende Persönlichkeiten. Von daher würde ich sagen natürlich Hamburg, weil ich hier groß geworden bin, hier aufgewachsen bin. Und die zweitliebste Stadt natürlich der Stadtteil, unser Stadtteil oder unser Bezirk Altona.
Ihr Lieblingsstadtteil, das ist jetzt wenig überraschend, ist?
Ottensen natürlich. Der Stadtteil da, wo ich groß geworden bin.
Erzählen Sie doch mal, das finde ich nämlich ganz spannend, weil die meisten Ottenser, die ich kenne, sind viel, viel später hingezogen. Die Alteingesessenen sind eher in der Minderheit. Das heißt, Sie kennen Ottensen noch wirklich als Arbeiterstadtteil, als Mottenburg vor der Gentrifizierung.
Absolut. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei uns unweit der Wohnstätte meiner Eltern oder da, wo ich groß geworden bin, Ali Friedrichs da war. Also auch Familien, die wir selbst kannten, dort in dieser Fischfabrik auch gearbeitet haben. Aber auch gleichzeitig auch alles, was im Kerngebiet von Ottensen, in der Mottenburger Tweete, viel Gewerbe hatten wir dort gehabt. Wir hatten auch andere Fabriken gehabt, auch Richtung Fischers Park. Von daher war sehr viel Industrie vor Ort, aber auch viele Menschen, die dort gearbeitet haben und gleichzeitig in diesem Stadtteil auch gelebt haben. Und von daher habe ich natürlich diesen ganzen Prozess miterlebt, sei es mit dem Weggang oder der Schließung von Hertie und auch die Diskussion damals mit dem Mercado. Das habe ich hautnah als Kind, als Jugendlicher natürlich richtig erfahren.
Sehr schön, da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht machen wir die 5 Fragen mal eben weiter. Haben Sie ein Lieblingsgebäude?
Ja, habe ich tatsächlich und ich muss da sagen, dass mein Lieblingsgebäude das Hamburger Rathaus ist. Die Frage ist, wie komme ich dazu? Ich meine, ich bin seit einem Jahr, gehe ich da Tag ein, Tag aus jetzt in dieses Gebäude rein und wenn ich das vergleiche mit anderen Landesregierungsgebäuden, lassen Sie mich das so sagen, ist das erstens ein Gebäude da, wo die Regierung, also die Exekutive, aber auch gleichzeitig das Parlament, wir gemeinsam dort in diesem Gebäude untergebracht sind. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass dieses Gebäude für alle offen steht. Man muss nicht irgendwie eine Treppe hochgehen. Alles ebenerdig, also schon auf Augenhöhe mit den Menschen. Und das imponiert mir sehr, ist historisch sehr auch vor allem. Und deshalb ist das mein Lieblingsgebäude. Ich würde sagen, mein Zweitlieblingsgebäude ist eher die Gebäude, da wo ich groß geworden bin in Ottensen, das sind die Gebäudestrukturen von Gustav Oelsner an der Helmholtzstraße, Ohmstraße, Bunsenstraße, weil das war tatsächlich...
Großartige Bauten.
Genau, großartige Bauten.
Mit einem ganz tollen Klinker.
Richtig. Und vor allem aber auch weg von diesen sogenannten Blockrandbebauungen. Das sind diese typischen Zeilenbebauungen, damals sehr innovativ gewesen, viel Licht, viel Grün. Das sind so meine Zweitlieblingsgebäude.
Gibt es einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie sich ganz besonders wohlfühlen?
Ja, das wäre tatsächlich dann auch schon unweit des Altona Rathauses, und zwar ist es der Altona Balkon. Ja, da kann man hingehen, da kann man sich auf die Bank hinsetzen und einmal mal so quer rüber Süden sich das alles anschauen, aber auch gleichzeitig dieser Grünzug, wenn man dann zu Fuß Richtung Fischmarkt dann runtergeht, am Hang, unten sich dann nochmal ein Fischbrötchen holt und vielleicht nochmal beim schönen Wetter unten an der Haifischbar vielleicht nochmal sich ein Bierchen holt und Richtung Fischmarkt dann geht und dann später mit dem Bus dann zurückfährt, ist das der Altona Balkon.
Und ein Gebäude dürfen Sie abreißen.
Ja, das trifft es. Ist mir wirklich sehr leicht gefallen. Und zwar ist es der Bahnhof Altona in seiner jetzigen Form, ne? Also in seiner jetzigen Kubatur. Wenn man das vergleicht mit dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in den 70ern und was man da jetzt stehen hat. Aber ich denke, da werden wir
schon eine noch mal hinkommen. Krasse Bausünde, ne? Wenn man diesen alten wilhelminischen quasi Bau sieht und dann das, was da entstanden ist, dieses Kaufhaus mit Gleisanschluss, das ist schon ein Absolut. Zeichen gewesen, dass man damals auf ja, Baukultur nicht mehr so viel Acht
Das stimmt tatsächlich. Ich hoffe, das werden wir jetzt aber begradigen.
Ja, dann kommen wir doch mal. Ich fand das eben spannend. Sie haben eben so ein bisschen vom alten Ottensen erzählt. Sie sind ja Jahrgang 79, glaube ich.
Richtig.
Können Sie sagen, welches Ottensen Ihnen am besten gefällt? Das Ottensen 1986, was Sie als Kind gesehen haben, das Ottensen 2006 oder das Ottensen von heute 2026?
Ich würde nicht sagen, das eine war besser oder schlechter. Ich würde einfach sagen, dass natürlich jetzt Ottensen durchaus in seiner jetzigen Struktur sich bei weitem völlig verändert hat. Also es ist nicht vergleichbar zu damals. Und man merkt auch, dass viele Kinder Ottensens auch nicht mehr in der jetzigen Zeit auch dort leben, weil man muss ehrlich sagen, dass der Stadtteil auch wirklich sehr teuer geworden ist. Ja. Aber dennoch finde ich, dass Ottensen ja nicht nur aus diesem Kerngebiet besteht, also alles, was um den Mercado oder um diesen Bahnhof Altona herum
steht. Was ja viele glauben, dass das...
Genau, richtig. Sondern Ottensen zieht sich ja hin, wenn man so Richtung Westen quasi geht, bis zur Griegstraße, also ne, die Friedrich-Ebert-Höfe, auch dort die Rotklinker-Bebauungen, aber auch gleichzeitig die Wohnbebauung am Hohenzollernring vom Altener Spau- und Bauverein, was ja auch zeigt, dass da auch immer noch richtig Struktur ja auch noch ist, auch bezahlbare Struktur ja auch ist. Von daher hat sich schon Ottensen in diesen Gebieten auch gut gehalten, bis auf das Kerngebiet. Aber das ist ja auch nicht nur Ottensen.
Nee, haben Sie denn die Gentrifizierung so am eigenen Leibe erfahren, dass Sie also quasi, als Sie in der Schule waren, gemerkt haben, Mensch, der Kumpel A zieht weg, weil die wegziehen müssen, weil sie es nicht mehr leisten können und neue Leute kamen, oder?
Ja, ich habe das tatsächlich so erfahren zum Beispiel mit dem Weggang von Ali Friedrichs, als sie dann weg waren, dass dann natürlich dort die Werkswohnungen oder die Wohnungen, die dort direkt auch dort standen, dass viele Familien, die ich selbst kannte, dann dort wegziehen mussten. Und da hat man das als Kind dann richtig auch realisiert, dass sich hier auch was tut. Und selbiges habe ich dann auch tatsächlich auch gesehen, als dann unser Hertie geschlossen wurde und das Mercado kam und dieser ganze Konflikt, den es damals ja dann auch gab, das hat man hautnah erlebt natürlich.
Hat man eigentlich, Ihre Eltern und Großeltern waren ja als Gastarbeiter tätig, hat man dann nochmal einen anderen Blick so auf seine Heimat, weil man immer gemerkt hat, das war ja auch ein Viertel, wo sehr früh viele Gastarbeiter hinzogen?
Ja, das hat man schon im Rahmen der Nahversorgung ja auch festgestellt. Also wir hatten schon in Ottensen, in Altona, im Kerngebiet, viele türkische Obst- und Gemüseläden gehabt. Heute sucht man da wirklich förmlich nach.
Sie können sich die Mieten nicht mehr leisten.
Genau, sie können sich die Mieten nicht mehr leisten, gerade im Gewerbebereich. Da hat man das schon gemerkt, dass man dann weitere Strecken jetzt auch sogar hinlegen muss, um überhaupt diese Versorgung von damals wie auch immer etwas zu kompensieren.
Auf der anderen Seite hat man schon das Gefühl, wenn man Ottensen ein bisschen kennt, dass da natürlich Integration auch funktioniert, oder?
Absolut. Also die Integration hat schon damals ganz gut funktioniert, auch mit den ganzen Jugendzentren. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir hatten in der Fabrik, gab es zu meiner Zeit auch die Möglichkeit für uns Jugendliche dort nach der Schule hinzugehen, dort Tischtennis zu spielen oder auch mitten in der Fabrik war das. Also ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist, dass mitten in der Fabrik tagsüber war das ein Jugendzentrum. Da haben wir Rollschuhe sind wir gefahren, wir haben Billard gespielt, wir haben Kicker gespielt. Gleichzeitig war dann auch noch die Motte ja auch noch da für uns als Jugendliche, sodass wir diesen Ausgleich dann immer wieder für uns hatten. Das war natürlich sehr erfreulich für uns.
Wenn man heute so ein bisschen auf Integrationsbemühungen schaut, war vielleicht damals eine Sache an der Gastarbeiteridee ganz gut. Die Leute hatten sofort Arbeit.
Sie hatten sofort Arbeit. Das war so. Das war bei meiner Großmutter genauso, als sie in den 60ern nach Hamburg kam.
Was hat die gemacht, wenn ich fragen darf?
Sie war auch in der Fischverarbeitenden Fabrik war sie tätig, unten am Fischmarkt. Meine Mutter, die kam in den 70ern. Sie kam nicht direkt nach Hamburg. Sie ist dann nach Ostfriesland, nach Norden quasi als junge Frau gegangen. Das war auch ganz interessant, wenn sie mal so ihre Geschichten darüber erzählt. Das hat dahingehend ganz gut geklappt. Nur am Anfang war das dann halt nicht so, dass man dann die Sprache lernt. Also die Sprache hat man dann eher durch die Praxis in seiner Arbeitsstätte erlernt weitestgehend. Aber im Gegensatz zu heute. Heute wird man ja ein bisschen engmaschiger, wenn ich das so sagen darf, betreut. Das war damals tatsächlich nie so, ja.
Aber Sie zeigen ja, was man erreichen kann, quasi bis zum Vize der SPD.
Boah. Es war ja, man muss auch wirklich sagen, also mein Werdegang war jetzt nicht der klassische Werdegang. Also ich habe schon
ein paar Umwege genommen.
Genau, ich habe sehr viele Umwege genommen. Ich habe die Grundschule an der Gaustraße beendet, dann versucht, ein Abitur zu machen. Hat nicht geklappt, dann war ich auf der Haupt- und Realschule, Hauptschulempfehlungen bekommen, dann dankenswerterweise durfte ich dann auf die Gesamtschule, was damals nicht so einfach war, von einer Haupt- und Realschule rüber zur Gesamtschule, dort die mittlere Reife gemacht, dann wieder versucht, das Abitur zu bekommen auf dem Wirtschaftsgymnasium, was dann auch nicht geklappt hat, lange Rede, kurzer Sinn, dann eine Ausbildung gemacht als
in Harburg, habe ich gesehen.
Genau, ne? In Harburg, als Chemiefacharbeiter. Im Süddeutschland würde man sagen,
bei Phoenix, ne?
Genau, bei Phoenix. Chemiebetriebsjungwerker gelernt und dann über dem zweiten Bildungsweg Abendgymnasium in St. Georg und dann immer weiter gemacht. Genau. Also, es ist nicht dieser gerade Weg gewesen.
Oftmals ist es ja auch ganz gut, wenn man ein paar Umwege einschlägt. Ja, Ihr Herzensthema ist ja die Stadtentwicklung und wenn man natürlich über Stadtentwicklung und Altona, Ihren Bezirk spricht, dann fällt einem zuerst, glaube ich, der Bahnhof Altona ein, da haben wir eben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, da ist ja, muss man sagen, das Leiden währt schon lange, wann wird das denn da besser, wenn der Bahnhof umgezogen ist?
Genau. Also
2029
gibt es gewisse Herausforderungen, die jetzt ja nun nicht in unserer Hand auch liegen. Man darf das, muss man auch, finde ich, auch ehrlich festhalten. Wir hoffen, dass 2029 mit der Verlagerung des Fernbahnhofs dann wir die Möglichkeit haben, dort stadtentwicklungspolitisch etwas zu begradigen, weil ja in den 70ern hatten wir ja einen schönen Bahnhof gehabt. Und jetzt haben wir da so ein Klotz stehen. Und ich glaube, jetzt war ja auch ein Wettbewerb mit den zwei unterschiedlichsten Entwürfen, die jetzt ineinander greifen werden. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich historisch die ganz große Chance, dort etwas städtebaulich hinzusetzen.
Also wieder zurück zu einem Platz, zu einer Platzstruktur, der alte quasi Kaufhof.
Richtig.
Das Kaufhaus fällt weg und dann muss man
genau
was Neues schaffen.
Genau, man muss was Neues schaffen. Ein bisschen mehr Licht, Durchlässigkeit muss gewährleistet sein. Und gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir da so diese sogenannte neue Mitte Altona errichten an diesem Platz, dass das natürlich nicht zentrenschädigend auch für die umliegenden Stadtteile ist. Also ne, alles, was da schon in unmittelbarer Gegend Richtung Ikea dann auch ist, dass die nicht darunter leiden, dass alles sich dann nur noch an diesem Knotenpunkt konzentriert.
Wenn Sie frei wählen könnten, wie würden Sie also dieses Areal bebauen?
Ich würde dem Kolleginnen und Kollegen und den Architekten da jetzt nichts irgendwie in die Feder diktieren wollen. Ich habe jetzt beide Entwürfe gesehen. Ich glaube, beide Entwürfe, mit denen kann man tatsächlich noch weiter arbeiten. Und ich glaube, dass dadurch dann, also wenn man diese beiden Entwürfe dann auch als Grundlage nimmt, dass da was Gutes entstehen wird.
Etwas weiter ist man ja schon beim Holstenareal. Das ist ja eine der quasi Brachen, die uns jetzt seit einem Jahrzehnt beschäftigt und man muss auch sagen ärgert. Sind Sie zuversichtlich, dass jetzt wirklich es bald losgehen kann?
Ja. Nach meinem Kenntnisstand sind schon die Verträge unterschrieben worden. Die Umschreibungen haben, glaube ich, oder finden oder haben schon stattgefunden. Man ist ja auch in sehr engen Kontakt mit der Kommunalpolitik. Ich bin da fest von überzeugt, dass das jetzt auch realisiert wird. Werden auch viele Wohnungen entstehen, auch viel geförderte.
Auch mehr als ursprünglich geplant.
Gegebenenfalls werden wir auch noch eine gewisse Struktur auch erhalten an bestehenden Altgebäuden, was ich auch gut finde. Sie haben gerade eben ja auch erwähnt gehabt, was uns wirklich seit Jahren ja auch beschäftigt, da kann man auch festhalten, dass damals, muss man ehrlich sagen, hätte die Stadt das schon im Vorwege kaufen sollen und müssen.
Hinterher ist man immer schlauer.
Aber ich weiß, ja.
Dass das 10 Jahre dauert, hätte, glaube ich, keiner von uns erwartet. Nein. Auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen, hat vor kurzem der Chef von Quantum gesessen und auch schon mal ein bisschen den Blick quasi über die Schulter zugelassen. Und er hat gesagt, es wird neu geplant, Gutes übernehmen wir, weniger Gutes nicht. Wenn Sie das so hören, was finden Sie denn so bei den alten Plänen entbehrlich?
Nach den alten Plänen war das so, dass wenig Freiraum da war. Also ich finde das gut, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass ein bisschen mehr Freiraum entstehen wird.
Auch mehr in die Höhe teilweise.
Mehr in die Höhe wird es gehen. In den alten Plänen hatten wir wenig Bestand gehabt. Nach meinem Kenntnisstand will man ein bisschen mehr noch Bestand halten. Also nicht nur die Schwankhalle und den Juliusturm. Sondern auch noch weitere Gebäudeelemente. Von daher glaube ich, ist es ein guter Ansatz. Und da werden wir uns jetzt überraschen, wie dann dieser finale Entwurf dann aussehen wird.
Nun ist ja eines der Probleme in Hamburg immer schon, dass wir, wenn wir neu bauen, versuchen, viel geförderten Wohnungsbau zuzulassen. Aber ein bisschen schauen die in die Röhre, die eigentlich einen guten Job haben, aber sich trotzdem die inzwischen ja horrenden Immobilienpreise, die bis zu 10.000 Euro den Quadratmeter betragen, sich nicht mehr leisten können. Was kann man da machen?
Ja, also politisch machen wir, denke ich, schon viel. Also zunächst erstmal auch bei dem Holzenareal darf man nicht vergessen, wir reden jetzt dort über eine Industriefläche. So, solange unsere Kolleginnen und Kollegen in der Bezirksversammlung im Stadtentwicklungsausschuss nicht ihre Hand hochheben für den Wohnungsbau, das freigeben, wird da jetzt erstmal gar nichts entstehen können. Also es muss ja ein vernünftiger städtebaulicher Vertrag dann kommen. Und da hat man immer die Möglichkeit, natürlich den geförderten Wohnraum im Rahmen solcher Verträge auch festzuhalten. Das muss sich natürlich auch für, ich sag jetzt mal, Vorhabenträger oder Realisierungsträger auch lohnen. Und dafür haben wir nach meinem Kenntnisstand, ich glaube, so circa über 860 Millionen Euro IFB-Kreditvolumen bereitgestellt, dass wir den geförderten Wohnungsbau fördern können. Und da kann man auch, da gibt es den ersten bis zum dritten Förderweg. Und im dritten Förderweg haben wir auch Haushaltseinkommen, da wo man auch, finde ich, klassische Facharbeiterhaushaltseinkommen, da wo man dann auch sich in solchen Stadtteilen auch die Möglichkeit hat, auch eine Wohnung zu bekommen.
Das ist ja, wenn wir soziale Durchmischung wollen, haben Sie da eine Summe, Pi mal Daumen, was man am Ende verdienen darf, um trotzdem eine Förderung zu bekommen?
Ich glaube, der dritte Förderweg liegt bei einem 4-Personen-Haushalt bei ca. 80.000 bis 90.000 Euro.
Nageln
Sie mich
dann
an. Das ist so um den Dreh. Und dann geht es ein bisschen abgestuft noch runter bei um die 50.000 bis 60.000 Euro im zweiten Förderweg. Aber da liegen wir immer noch deutlich bei unter 15 Euro der Quadratmeter für eine Neubauwohnung. Wenn Sie den frei finanzierten Markt sich mal anschauen, bei Neubauwohnungen, da liegen wir deutlich über 20 bis 22 Euro. Also von daher glaube ich schon, dass wir als Politik wirklich viel die Möglichkeit haben, da auch zu handeln. Und das sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
Wobei Politik stößt ja gerade auch an Grenzen, weil einfach der Markt in Schockstarre verfallen ist. Ne? Durch den Ausbruch jetzt auch mal des Krieges im Nahen Osten gibt es ja noch weitere Preissteigerungen. Und viele sagen, wir können eigentlich das nicht mehr abbilden. Also merkt man da einfach auch als Politik, dass einem da die Hände gebunden sind?
Ich würde nicht sagen, die Hände gebunden. Ich würde sagen, dass wir uns ein bisschen noch kreativer sein müssen dann. Also dass wir schauen müssen, inwieweit wir den Mix an geförderten, frei finanzierten Wohnungsbau und den Eigentumswohnungsbau quasi realisieren können. Und das kann man machen, wie ich gerade eben gesagt habe, mit Fördermitteln von der IFB, aber auch gleichzeitig, dass man auch den Leuten die Möglichkeit gegebenenfalls auch gibt, ein bisschen höher zu bauen, ein bisschen dichter zu bauen auf einer Fläche, um mehr Wohnraum zu realisieren, um auf der anderen Seite dann auch den geförderten Wohnungsbau dann auch von dem Vorhaben oder Realisierungsträger zu bekommen.
Also man muss den Investoren auch entgegenkommen, damit es sich rechnet.
Ja, so kann man das festhalten, weil wir bauen nicht, also bis auf die städtische Firma Saga, bauen wir als Politik nicht. Wir können gute Rahmenbedingungen schaffen und ich glaube, da sind die Punkte und die Ansatzpunkte richtig.
Ich bin vorhin noch mal ein bisschen ins Archiv hinabgestiegen und habe so ein bisschen geguckt, was haben wir mit Ihnen gemacht. Und Sie haben oft Flächen ausfindig gemacht in Altona, wo wo sie gesagt haben, hier könnte eigentlich Wohnungsbau entstehen oder auch Vorstöße gemacht. Allein man sieht fast überall, es dauert, es zieht sich so ganz zäh wie so ein Kaugummi hin. Woran liegt das?
Mit der direkten Demokratie? wir wollen auch natürlich eine Öffentlichkeitsbeteiligung haben. Wir möchten auch, dass die Leute beteiligt werden. Wir wollen auch deren Ideen haben. Das ist uns auch persönlich ganz wichtig, weil wir haben jetzt müsste ich ins Phrasenschwein 5 Mark reinschmeißen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Uns ist auch schon auch wichtig, auch die Meinung der Menschen, die dort vor Ort dann auch wohnen, auch mitzunehmen. Aber das hat unter anderem auch eines der Gründe, hat auch damit zu tun, dass wir auch beteiligen.
Stichwort Innenhofbebauung.
Genau, Stichwort Innenhofbebauungen. Da zieht sich das hin.
Not in my backyard.
Genau.
Nicht in meinem Hinterhof.
So kann man das vielleicht überspitzt auch sagen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Wege, wenn wir sehr eng im Dialog bleiben mit den Menschen und auch deren Bedürfnisse auch weitestgehend mit berücksichtigen, dass wir dann auch vieles realisieren werden können. Wir haben auch da wieder, darf man nicht vergessen, auch schon Gesetze in die Wege geleitet vom Bund aus, Stichwort Bauturbo. Aber das soll uns nicht daran hindern, gerade auch in Hamburg, trotzdem die Öffentlichkeit auch zu beteiligen.
Also ich, einfach um konkret zu werden, ein paar Beispiele. Was sich extrem gezogen hat, ist der Abriss des Bunkers unweit des 100-Wasser-Café an der Beringstraße. Wer da jetzt vorbeifährt, sieht, der Bunker ist fast weg. Es kann jetzt losgehen, aber es hätte auch schon vor 2 Jahren losgehen können.
Ja, ich glaube, noch länger. Also nachdem Zeise 2 errichtet worden ist, war ja schon die Planung, dass wir dort den sozialen Wohnungsbau realisieren. Hätte auch schon vorher passieren können. Gut, da hatten wir natürlich, im Einzelfall muss man sich das anschauen, auch schon die Herausforderung gehabt, dass man erst im Nachgang festgestellt hat, dass dieser Bunker oder das Gebäude neben dem Bunker in diesen Bunker hineingebaut worden ist. Also die Statik des nebenliegenden Gebäudes, des Wohngebäudes der Saga, war dann quasi dort mit verwoben, so dass man eigentlich das überhaupt gar nicht überblickt hatte am Anfang. Und dann musste man dann quasi noch einen weiteren Schritt denken und sagen, gut, wir müssen erstmal dieses Gebäude quasi die Menschen, die dort wohnen, unterbringen, woanders, damit wir dann das gesamte Areal entwickeln können. Und das hat keiner vorhersehen können. Jetzt aber hat sich die Saga mit den Mietern dort auch geeinigt. Und man sieht, da geht es jetzt voran. Und ich denke, das wird ein schönes Areal.
Stichwort im Selgross-Gelände in Bahrenfeld. Auch da schon vor 2 Jahren die Hoffnung, dass es jetzt wirklich losgeht. Wie ist da der Stand? Jetzt geht's los.
Genau, jetzt geht's los.
2026.
Finalisieren jetzt den Bebauungsplan. Circa über 450 Wohnungen werden dort entstehen. Ich sage immer, vor den Toren Ottensens, ist ja schon Ottensen, also stadtteiltechnisch ist es schon Bahrenfeld, aber vor den Toren Ottensens, direkt mit der S-Bahn-Anbindung, auch geförderter Wohnungsbau, 1. bis 3. Förderweg, sehr gut gelegen, finde ich auch. Und das hat ja auch Riesenpotenzial. Man darf ja nicht vergessen, wir wollen ja irgendwann ja auch noch die neue Mitte 2, soll ja auch noch dazukommen. Und dann werden wir mit diesem ganzen Areal dort die Stadtteile Ottensen, Bahrenfeld, Neue Mitte wirklich zu einem riesen Areal, oder die werden dann ineinander quasi verschmelzen. Und das ist Zukunft.
Warum hat sich das so verzögert?
Das hat sich mit dem B-Plan hat sich das verzögert. Also der Bebauungsplan, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die das waren unter anderem auch die Gründe.
Zuletzt haben wir über ein Gebäude berichtet, was wahrscheinlich auch jeder kennt, aber keiner so recht einsortieren kann. Das steht an der Palmeie. Das ist das ehemalige Thünen-Institut. Seit 2018 steht es leer, passiert auch nichts. Können Sie uns da was Neues verraten? Geht das jetzt zumindest voran?
Ja, also da ist jetzt noch, ich glaube, ein Bereich dieser Bundesanstalt oder Bundesforschungsinstitut für Fischerei ist da noch drin, genau. Nachdem sie dann weggegangen sind, muss dann die Stadt Hamburg mit der BIMA, also eigentlich gehört das Grundstück der Stadt, das muss man festhalten, das ist unser Grundstück. Wir haben es quasi nur im Sinne dieser Forschungseinrichtung quasi an die übertragen. Das würde dann auf uns zurückfallen. Und das müsste jetzt in den nächsten Jahren dann hoffentlich auch losgehen, dass man dann schaut, inwieweit man dann dieses Gebiet plant. Und da habe ich viele gute Ideen. Also ich meine, wenn wir uns anschauen, wir haben nicht weit von dieser Fläche das Greuch-Fock-Haus, Hochhaus dort. Und dann haben wir weiter westlich noch einen weiteren Hochhaus. Im südlichen Bereich unten am Elbhang haben wir das Kristallgebäude. Also von daher, also wenn Sie mich fragen, ich habe mal mir sagen lassen, dass man in Ihrem Podcast auch ein bisschen frei denken kann.
Unbedingt, dafür sind wir da.
Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dort einen weiteren Hochhaus zu errichten. Warum nicht?
Das 23. war ja ursprünglich sogar mal geplant, ein drittes Hochhaus für die Palmaie. Genau. Das könnten Sie sich jetzt vorstellen als Verwirklichung.
Warum nicht?
Der alten Pläne. Es gibt noch ein Filetgrundstück, das ist weiter unten quasi. Man geht jetzt unten an die Elbe. Das ist am Fischmarkt, das Areal West. Auch da haben wir sogar mal zusammen drüber gesprochen, gibt es ja wirklich schöne Pläne mit einer Markthalle, mit zwei Elbkaihäusern. Das ist auch alles schön abgerissen worden und seitdem passiert nüschte.
Genau, da stehen wir vor der Herausforderung natürlich mit den in Bezug auf die Kaimauern. Die müssen erstmal richtig ertüchtigt werden.
Das kostet Geld?
Das kostet Geld. Es ist ja nicht nur dieses Gebiet, dieses Areal, sondern...
Das gehört ja der Hala.
Richtig, der Hala. Und nachdem das quasi einmal in trockenen Tüchern ist mit diesen Kaimauern, dann können wir auch da beginnen.
Aber das Geld müsste die Hala aufbringen oder muss es die Stadt bezahlen?
Da war zunächst erstmal, wer ist überhaupt dafür zuständig? Ich glaube, die Zuständigkeiten haben sich jetzt geregelt und die Stadt müsste dann da einmal diese Kaimauern ertüchtigen.
Aber das heißt, da werden wir noch richtig lange drauf warten müssen.
Ja, wir sind ja auch dran, wollen wir es mal so sagen. Also ich habe das ja auch im Blick.
Aber das wäre natürlich schon eine Chance da auch, also muss man sagen, es ist ja eine Brache zwischen den ja beliebten Teilen eigentlich.
Dieser sogenannten Perlenkette, ja.
Genau, der Perlenkette, aber da fehlt einfach noch das große Loch.
Genau.
Auch einfach zum Träumen, sind die Pläne, die da angedacht wurden, auch von der Hala schon irgendwie der Weisheit letzter Schluss oder können Sie sich da was anderes vorstellen?
Also ich glaube, die Grundzüge der Planung sind schon fest. Dass da auch Wohnungsbau realisiert werden soll, dass da auch diese Markthalle kommen soll. Von daher glaube ich, also sind die Grundzüge, die Eckpunkte sind klar. Und jetzt gilt es einfach, diese Kaimauern einmal zu ertüchtigen, dann den B-Plan einmal zu Ende zu bekommen. Und dann, glaube ich, werden dann auch dort die Bagger rollen. Und wir werden das aber bestimmt erst noch erleben.
Erst im nächsten Jahrzehnt.
Wir warten mal ab.
Wir sind jetzt im Jahr 26, da wäre ich nicht zu zuversichtlich. Aber weil wir gerade so nett zusammensitzen, wir sind ja beide wahrscheinlich noch ein bisschen, stehen unter dem Einfluss, unter dem Eindruck des Neins zu Olympia. Da haben wir auch viele böse Briefe bekommen, viele Leserinnen und Leser waren dagegen. Wie ist das denn so als Politiker, wenn man quasi für die Olympischen Spiele kämpft und dann, ja, muss man sagen, so eine Klatsche abbekommt?
Also es war hart. Ich habe damit nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war an dem Sonntag, als die Abstimmung war, ich habe ja schon vorher abgestimmt gehabt per Briefwahl, bei mir im Garten, im Schrebergarten dort war mir eigentlich relativ ziemlich sicher, dass das was wird. Und das Ergebnis war natürlich hart, also ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Für mich war wichtig, ich habe sofort danach, die Woche danach und auch letzte Woche hatte ich schon Infotische gemacht bei mir im Stadtteil im Wahlkreis Altona, auch letzte Woche hier im Bahnfeld direkt an der Science City, da kamen auch Leute zu mir und die gesagt haben, Mensch Herr Chapa, wir haben jetzt gelesen, dass man will, dass der Bürgermeister zurücktreten soll aufgrund dieser Wahlschlappe und eigentlich habe ich dagegen gestimmt, aber das war ja überhaupt gar nicht meine Intention, dass jetzt Herr Dr. Tschentscher da zurücktreten soll, sondern es ging mir nur um die Sache und als ich dann diese Rückmeldung bekommen habe, nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Leuten, habe ich für mich das festgehalten gehabt, dass die Leute eigentlich nicht gegen die Zukunft, also gegen die Zukunft oder gegen Olympia an sich in der Sache waren, sondern sie waren, glaube ich, gegen ein Zukunftsversprechen, den wir denen gegeben haben. Und waren nicht davon überzeugt, dass wir dieses Versprechen 2040, 2044 da einlösen werden. Und das kann man so festhalten.
Was lernt man denn daraus? Also lernt man daraus, wir haben von vielen Leuten gehört, die schaffen ja nicht mal die Kühlbrandbrücke rechtzeitig zu ersetzen, die schaffen dies nicht, das nicht. Ist das vielleicht auch so weniger ankündigen, auch weniger Jahreszahlen dranhängen und einfach erstmal ordentlich regieren, wie ein ehemaliger Bürgermeister sagte?
Ich würde sagen, einfach machen. Also ich weiß natürlich,
die Öffentlichkeit. So einfach ist das ja nicht, wie wir gerade an den Beispielen gesehen haben.
Richtig. Machen und gewisse Prioritäten auch setzen. Also klar, es gibt die großen Zukunftsprojekte, die man durchaus auch verfolgen sollte, weil wir müssen ja auch eine Zukunft haben, wir müssen ja auch wissen, wo soll diese Stadt auch hin. Aber auch die alltäglichen Dinge. Also das sind jetzt ja einfach zu realisieren, weil ich merke öfters, dass wenn man etwas realisieren und machen möchte, dass man zunächst erstmal 5 Argumente hört, warum etwas nicht geht. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass das als einer, der jetzt Politik macht, Teilzeitpolitik macht, stört mich das. Ich möchte einfach nicht die 5 Gründe hören, warum etwas nicht funktioniert, sondern ich möchte quasi von der Fachlichkeit, wenn ich das so sagen darf, mal ein Argument hören, wie wir etwas umzusetzen haben. Und später die Entscheidung, ob wir dann diesen Weg gehen oder nicht, das liegt dann an uns, an der Politik. Und ich glaube, das ist auch unter anderem ein Schlüssel, einfach zu sagen, komm, wir gucken uns das an und müssen uns nicht immer sagen lassen, warum etwas so schwierig ist, sondern wir lassen uns mal aufführen, wie wir das schnell realisieren können und dann machen wir. So, und dann kann man natürlich auch später Presse, Öffentlichkeit auch beteiligen und aber auch informieren, lassen Sie mich das so sagen, aber gleichzeitig einfach PS auf die Straße bringen.
Müssen wir nicht manchmal auch vielleicht den Leuten deutlicher machen, dass sich Dinge auch bessern? Also ich hatte ja vorhin die Frage nach Ottensen gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, also das werden mir jetzt wahrscheinlich einige dann vorwerfen, dass ich das Ottensen des Jahr 2026 eigentlich viel attraktiver finde, als es früher war. Wir haben inzwischen so viele herausgeputzte Plätze, wir haben Möglichkeiten, also wir haben sanierte Häuser, da ist ja unheimlich viel passiert. Ja, natürlich, auch um einen Preis. Aber am Ende des Tages muss man ja sagen, nur so kann man Stadt auch fortentwickeln. Und übersehen wir das oder sehen wir das zu wenig?
Ich würde nicht sagen, dass wir es zu wenig sehen. Ich würde eher sagen, dass wir auf jeden Fall mutiger werden müssen. Mutiger auch dahingehend zu sagen, gut, wir sind nicht im Klein-Klein, sondern wir, was ich auch gerade eben gesagt habe, wir machen jetzt einfach mal. So, und das ist ganz wichtig. Klar, wenn wir uns jetzt, wir können uns auch irgendwie Themen auch zu Tode reden und die ganze Zeit und dann merkt man, dass irgendwie 2, 3, 4 Jahre vorbeigegangen sind und das stört einfach die Leute. Also die Leute wollen schnell Ergebnisse sehen und ich glaube, sie haben auch ein Anrecht darauf. Sie haben wirklich ein Anrecht darauf zu sagen, so, ich möchte ein schnelles Ergebnis einfach haben. Klar, man muss dann im Einzelnen schauen, woran das hängt. Wir haben jetzt über unten am Fischmarkt gesprochen mit den Kaimauern. Klar, ist relativ schwierig alles, aber schlussendlich nach meinem Motto, ich meine, seit 1969 fliegen wir zum Mond. Ja, also mir soll bitte keiner erklären, dass etwas nicht geht. So, und ich meine, das ist alles von Menschenhand gemacht und einfach Prioritätensetzung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Vielleicht die letzte Frage, weil wir müssen schon zum Ende kommen. Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten für Ottensen, für Hamburg, welche wären das?
Für mich ist sehr wichtig, dass die Menschen in Hamburg, egal welches Einkommen sie haben, in allen Stadtteilen die Möglichkeit haben, leben zu können. Das ist für mich sehr, also diese soziale Durchmischung ist sehr, sehr wichtig, auch gesellschaftlich für uns super wichtig. Das, ich glaube, das würde uns als Gesellschaft auch noch weiter voranbringen. Das habe ich selbst gemerkt. Also ich meine, ich habe das selbst gemerkt, als ich in den 70ern, 80ern groß geworden bin in Ottensen, hatte ich viele Akademiker, also Studentinnen und Studenten dort gehabt, da wo ich auch meine Hausaufgabenhilfe auch von denen auch bekommen habe. Also das hat mir ja auch geholfen zum Teil. Also diese soziale Durchmischung muss es unbedingt geben. Das ist eines meiner ganz großen Wünsche. Zweiter großer Wunsch ist, wie ich gesagt habe, dass wir einfach PS auf die Straße bringen müssen, damit wir auch glaubwürdiger werden. Und ja, Sie hatten 3 Wünsche gesagt.
3, ich bin großzügig.
Sie sind großzügig.
Einiges mitgebracht.
Ich hoffe, dass in Altona jetzt der Bahnhof und die Verlagerung des Bahnhofs und alles, was dahinter hängt, so schnell wie möglich dann auch realisiert werden.
Würden Sie darauf wetten, dass es 2029 klappt?
Gute Frage. Ich sag mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, Herr Schabber, dann können wir ja vielleicht in 3 Jahren gucken, ob es geklappt hat. Ich bin gespannt und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind es auch. Ich danke, dass Sie dabei waren. Vielen und Dank. Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.